Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch mit mir, Tim Affelt. Und heute dazu geschaltet aus dem sonnig heißen Phoenix, Arizona, Steven Gätjen. Hallo Steven.
Moin. Moin, mein lieber Timmy. Ja, also jetzt ist gerade ein bisschen bewölkt. Es soll auch gleich regnen. 8 Stunden Zeitunterschied zwischen euch und zwischen uns.
Ja.
Und ja, das ist schon ganz geil hier. Ich sitze aber in so einem Hotelzimmer, das kann jetzt natürlich keiner sehen, der zuhört, aber das ist so ein Gedächtnis, Adam Sandler Gedächtnishotel. Das sieht aus wie aus diesen ganzen cheesy Romantic Comedies, die er macht auf Hawaii. Es ist alles so Sand Farben und riesengroß und irgendwie völlig ausufernd und da ein Whirlpool, da ein Pool, aber alles so nicht cool.
Du hast so ein bisschen eine belegte Stimme, hast aber auch viel erlebt, glaube ich, in den letzten Tagen, denn du bist in Phoenix, Arizona, weil du beim Super Bowl gewesen bist.
Ja, also ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich habe richtig hardcore gefeiert, aber ich glaube, das ist Nummer eins dieser Trip gewesen. Der war so quick and dirty, was sensationell gewesen ist, aber dann, keine Ahnung, die Luft hier, dann die ganze Zeit im Flieger sitzen und dann gestern und dann sehr lange auch beim Super Bowl unterwegs zu sein, das ist dann anstrengend für meine jungfräuliche Stimme.
Vielleicht müssen wir eine Sache ganz kurz vorab klären, wir beide, Steven, dass du darfst mir nicht das Ergebnis des Spiels verraten, weil wir haben jetzt hier, wir haben jetzt 17 Uhr deutscher Zeit hier und ich habe das geschafft, den Tag durchzustehen, ohne dieses Ergebnis bislang zu erfahren. Ich habe ein Social Media Detox hinter mir, kein Instagram, kein Facebook, gar nichts, weil überall dieses Ergebnis irgendwie kundgetan wird und ich möchte es mir gerne heute Abend Real Life, nennt man das glaube ich, bei The Zone angucken, über die du auch da gewesen bist jetzt, ne?
Genau, also der Sohn hat mich hergeschickt, total cool, wir waren ein kleines Team mit Andres und Felix und haben hier ganz viele Social Media Sachen gemacht. Ich kann dir nur eins versprechen, es ist ein unfassbar geiles Spiel, um dich mal ein bisschen anzutriggern. Das war echt super. Also für mich gibt es ja 2 Punkte bei diesem Trip nach Phoenix, Arizona. Nummer 1, Super Bowl, einmal live dabei zu sein und dann vor allen Dingen da auch rund um dieses ganze Venue und Event arbeiten zu können, sich das anzuschauen. Ich bin ein Riesenfan des amerikanischen Sports, weil ich finde, die kombinieren einfach hochklassigen Sport mit Entertainment. Besser geht's einfach nicht. Und Nummer 2 ist ja Phoenix, meine Geburtsstadt. Und ich war seit 36 Jahren, muss man sich mal vorstellen, nicht mehr hier. Ich war nicht mehr in Phoenix, Arizona und von damals einer Stadt in der Wüste mit 300.000 Einwohnern zu einer Stadt heute, der schnellst wachsendsten Stadt in den USA mit knapp 2 Millionen Menschen. Es ist einfach der Hammer. Es ist einfach der Hammer.
Also ich kann nur sagen, dass du in unserem Freundeskreis, glaube ich, momentan die meistgehasste Person bist, weil alle wollten, also ich meine, jeder träumt davon, einmal beim Super Bowl dabei sein zu dürfen und der Neid bei uns allen ist ganz groß, irgendwie, dass du das erleben durftest. Du hast schon gesagt, das Spiel war doll. Ich freue mich auch besonders auf die Halbzeitpause, auf die Halftime-Show mit Rihanna. Erzähl doch mal ein bisschen. Wen hast du getroffen? Wer war da?
Ja, also Nummer 1. Also ich kann ja ein bisschen erzählen. Also vielleicht mal aus der persönlichen Sicht. Meine Mutter hat mir die Adresse gegeben von dem Apartmentblock, wo wir früher gewohnt haben. Da bin ich hingefahren. Ich glaube, das hat sich auch in den letzten 36 Jahren nicht verändert. Ich glaube, da haben sie nichts dran gemacht. Die haben weder irgendwie gemalt noch irgendwie refurbished, wie man das so schön nennt. Aber das war schon echt witzig, weil meine Großmutter war ja auch zwischendurch da und hat auf uns aufgepasst, auf meinen Bruder und mich und hat mir so 1000 Geschichten erzählt, dass ich immer zum Swimmingpool gerobbt bin und sie foppen wollte und so getan habe, als wenn ich reinhüpfe. Und das konnte ich mir dann alles mal ansehen. Es war aber insofern ein bisschen spooky, weil das so eine gated community ist. Ne? Also gated community heißt, die ist halt eingezäunt mit Security und du kannst da nicht reinkommen. Und wir haben da so draußen rumgelungert und dachten so, das ist vielleicht auch nicht das Beste in Phoenix, Arizona, irgendwo rumzulungern. Und irgendwann hat uns dann so ein netter älterer Herr reingelassen, dann konnten wir da ein bisschen rumlaufen. Und dann kam um die Ecke so ein Typ mit 2 so riesen Gewehrkoffern. Ne? Also du hast einfach gesehen, dass da Gewehre drin sind. Und stand dann so 20 Meter von uns, also ich war da mit dem Team von DAZN, von uns entfernt und guckte die ganze Zeit immer so in die Ecke. Und dann meinte ich zu den Jungs, Alter, wir müssen da jetzt mal hingehen und ihm sagen, was wir machen, weil sonst baut er das Ding zusammen. Und dann war es das mit Gätchen und Phoenix, Arizona. Und dann sind wir hingegangen und dann wollte ich ihm so total nett diese Geschichte erzählen, die mir echt so ein bisschen auch so an die Nieren geht im positiven Sinne. Ey, den hat das überhaupt nicht interessiert. Meinte so, ja, whatever. Und dann dachten wir, okay, jetzt gehen wir. Und dann sind wir gegangen. Nee, und ansonsten, also man kann sich das ja vorstellen, also wenn der Super Bowl in einer amerikanischen Stadt stattfindet, dann ist hier einfach Rambazamba. Ne? Also die haben das ganze komplette Phoenix Convention Center war sozusagen okkupiert von der NFL. Da gab es tausende von Sachen, Merchandising-Shops, Memorabilia. Du konntest die Locker sehen von den einzelnen Footballspielern, unter anderem Tom Brady. Dann gab es diese NFL Experiences, wo du die ganzen Prüfungen machen konntest. Ne? Also so Zielwerfen, 40-Yard-Dash. Also alles, was zum Football gehört. Und es gab riesen Partys drumherum. Am Freitagabend bin ich angekommen. Da sind wir direkt auf die Party von Shaquille O'Neal gegangen. Oh. Die war so 45 Minuten entfernt von unserem Hotel, auch in so einem Hotel mitten in der Wüste. Und da hat so ein, da hat so eine Kirmes aufgebaut, ne? Mit Riesenrad und Bühne. Und es war völlig absurd. Bevölkert von vielen angeheiterten Amerikaner und Amerikanerinnen. Und dann, genau, konntest du da überall umsonst essen und was trinken. Es war ganz nett, aber es war jetzt also nicht so eine super Party, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann am Samstagabend vor dem Super Bowl waren wir dann auf der Sports Illustrated Party. Da ist Machine Gun Kelly aufgetreten. Und das ist eine geile Geschichte, würde ich gerne mal erzählen. Und da haben die in dieser Arena, in der du auftreten konntest mit der Bühne, haben die die Tische verkauft, ne? Also für, keine Ahnung, für $10,000, ja, glaube ich, für Leute. Und dann da saßen die direkt vor der Bühne. Aber es war keine Stimmung da, ne? Also überhaupt keine Stimmung. Der hat gefightet wie ein Profi, damit die Leute so ein bisschen Bock drauf haben auf das, was er macht. Aber da kam überhaupt nichts zurück. Und irgendwann hat er gesagt, so, Leute, ihr geht mir so dermaßen auf den Sack. Ihr seid so scheiße als Publikum. Ich mache jetzt mal was, das verstehen sogar kleine Babys. Ne? Wie heißt der erste Buchstabe des Alphabets? A. Und dann meint er so, macht mal mit, A, A. Und dann hat er irgendwie weitergerappt, aber auch keiner geklatscht. Und dann ist er echt richtig stinkig von der Bühne gegangen. Und auf der gegenüberliegenden Seite, auf so einem Golfkurs, auf so einer Driving Range, war die Party, Super Bowl Party von DJ Khaled. Ey, es war völlig crazy, ey. Und dann haben wir irgendwie versucht, mit dem Uber, hier gibt's ja keine Taxen, nach Hause zu kommen, das funktionierte dann nicht, dann kam da so ein kleiner Sandsturm. Ey, es war echt völlig crazy, ich bin so auch so überladen mit Eindrücken. Nee, und dann am Super Bowl-Tag sind wir relativ früh zum State Farm Stadium gefahren. Und das ist echt beeindruckend. Dann haben sie drumherum so Stände gehabt. Dann gab es so eine Ecke, wo du rein konntest. Und dann ist, wie heißt der noch? Jason Derulo aufgetreten und hat gesungen. Und dann im Stadion selber haben wir noch so ein paar Sachen gedreht. Das Problem war, ich hatte keine Sitzplatzkarte. Und dann meinten die Jungs von DAZN, ja, du musst jetzt einfach mal gucken, wie du da selber klarkommst, weil die mussten irgendwas anderes machen und saßen im Media Center, da konnte ich nicht rein. Und ich habe die ganze Zeit was gemacht, das war sehr nett, mit Mark Forster war hier, ein Freund von mir, der Mieter war da, und dann kam noch Jan Köppen dazu, und dann war Materia da, Paul Ripke.
Das gibt's nicht, die ganzen Leute, alle Tickets für den Super Bowl.
Ja, genau. Und die waren alle da und dann habe ich so im Hintergrund immer oben rumgelungert, ne, also in den Gängen und habe immer so, ey, das kann ich ja überhaupt nicht, ne? Ich kann das ja überhaupt nicht. Ich habe so, also im Gegensatz zu ein paar Freunden, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen, Timmy, die es schaffen, sich vorzudrängeln bei einer 2-Stunden-Schlange am Flughafen und ich weiß nicht, wie und schwuppdiwupp drin sind.
Genau.
Ich kann das
nicht. Ich weiß genau, nicht, über, ne, wen du gerade sprichst.
Ja, genau, ey, und ich kriege Schweißausbrüche, wenn ich daran denke. Also,
und es ist dir ins Gesicht geschrieben, dass du gerade etwas tust, was du nicht tun solltest.
Oh, ey, es ist so schlimm, ne? Und ich stand dann da oben und habe gedacht, okay, wie kann ich jetzt richtig unauffällig da stehen? Hab mir einen Hotdog gekauft und hab den so ganz langsam gegessen und so unauffällig überall hingeguckt. Beim Kickoff war ich dann dabei und auch bei der Pre-Show. Achso, das war auch cool. Ich habe dann Sideline-Tickets gekriegt und ich war unten am Spielfeldrand. Und da liefen dann so Paul Rudd und alle Leute rum.
Aber das gibt's doch nicht. Eben hattest du noch gar kein Ticket irgendwie und hast dich da. Und
nein, aber Sideline-Tickets habe ich gekriegt. Genau, da konnte ich dann für eine Dreiviertelstunde runter. Und dann, und wenn du da unten auf dem Football-Field stehst, dann realisierst du erstmal, was das für Maschinen sind, ne? Ja. Also, was das für unfassbare Maschinen sind. Ey, die sind ja alle 2 Meter groß. Monstertypen. Es war völlig absurd. Achso, und dann kann ich auch noch, ich habe so viel erlebt, ey, ich weiß gar nicht, wenn ich dich zutexte und dich das nervt.
Nee, ich habe mich schon drauf eingestellt, als ich wusste, dass du da hinfliegst, habe ich schon gesagt, okay, in der neuen Podcast-Folge, ich glaube, ich werde nicht so viel reden, ich lasse ihn einfach nur erzählen.
Wir reden ja gleich über das, was wir geguckt haben, aber ich habe auch Sebastian Vollmer getroffen und Markus Kuhn, die ja beide in der NFL gespielt haben. Ja, richtig super geile Typen, aber der Sebastian Vollmer ist ja zum Beispiel, der ist ja 2,3 Meter groß, ne? Mhm. Das ist ein Hühne. Der ist 115 Kilo, hat er auch erzählt jetzt, aber das ist pure Muskulatur. Und der hat in seiner Profizeit hat er 40 Kilo mehr gewogen, ne? Ey, und ich habe mir dann mal vorgestellt, wenn der auf mich zulaufen würde, und die sind ja dann auch noch richtig schnell und versucht mich umzutackeln, das ist ja wie eine Dampflok, die dich in den Boden rammt. Da hast du ja gar keine fucking Chance, ne? Na egal, auf jeden Fall, ja, war ich da unten und dann habe ich mich da oben irgendwann da unauffällig an meinem Hotdog verdenkt und versucht, den Kickoff und alles zu sehen. Und dann riefen mich Marc und die anderen an und meinten so, ey, hinter uns sind 2 Plätze frei, da hat sich immer noch keiner hingesetzt. Und dann bin ich da hingesneakt. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe das komplette Spiel live gesehen.
Ich habe gehört, dass die Tickets, wenn man am Spieltag noch ein Ticket haben wollte, und das war jetzt, glaube ich, die schlechteste Kategorie auch gewesen, auf dem Schwarzmarkt $5,000 bis $7,000 haben die Tickets da gekostet.
Und da muss man sich vorstellen. Ich habe ein paar Leute gefragt, die haben $50,000 gezahlt für ein Ticket.
Das muss man sich mal reinziehen. Und dann gibt es welche, die nicht kommen.
Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja, aber also du musst da sogar für den Parkplatz bezahlen, der da ist. Das kostet, also wenn du ein Ticket schon für $50,000 gekauft hast, musst du nochmal $400 für ein Parkticket zahlen. Und dann am Ende,
wobei ich glaube, das geht ja nicht.
Zweieinhalb, drei Stunden.
Das ist dann egal, wenn du $50,000 für ein Ticket bezahlst, dann sind die 400 für den Parkplatz.
Nee, und dann war ich auch noch bei den Jungs von Football, hier Bromance, beim Coach und bei Björn. Die hatten sich über Airbnb so ein Haus gemietet in Phoenix und da hingen sie alle ab, ne? Kasim Edebali, Björn, Jan Stecker war da, Icke war da, Coach. Das war wie so ein Kindergeburtstag. Die haben ja auch den ganzen Tag live gestreamt, haben Jenga gespielt, dann habe ich mit den Jungs ein bisschen Basketball gespielt, dann haben sie sich gegenseitig in den Pool geschmissen, dann haben die Frühstück gemacht und ich glaube, die haben pro Tag zu 60 Eier zum Frühstück gegessen, gefühlt, ne? Ich meine, das sind da, ey, ganz im Ernst, ich kam mir da vor wie so ein kleiner, schmaler Hannes, den man vergessen hat irgendwie, der als letztes gewählt wird dann, weißt du, beim Fußball früher. Nein, also es war beeindruckend, auch die Halftime-Show und sowas.
Genau, wie war Rihanna denn? Also ich hab, also...
Ja, ich glaube, das ist immer ein Unterschied, wenn du sowas im Fernsehen siehst oder wenn du live vor Ort bist und dann mit, keine Ahnung, über 70.000 Zuschauern dir das anguckst, wenn es dunkel wird. Die haben eine unfassbare Bühne aufgebaut. Es gab ja auch tausende von Wetten, mit wem sie auftritt. Ne? Ich meine, die hat ja mit jedem schon eine Kollaboration gemacht, ob das Jay-Z ist, Drake, Eminem. Und alle dachten so, das wird... Und ich finde es ehrlich gesagt total konsequent, dass sie alleine aufgetreten ist.
Ja.
Also... Und das Bühnenbild war echt cool. Ich fand die Songauswahl auch geil. Also es hat einfach Spaß gemacht. Aber das ist natürlich unfassbar, was die da auffahren. Ne? Also in der Sekunde, in der Second Quarter zu Ende ist, fangen sie dann da an, mit Hunderten von Stagehands diese Bühne aufzubauen, was die an Tänzern da hatte. Also das war wirklich extrem beeindruckend. Und was ich halt super finde, ist der Mix an Fans, ne? Also es waren ja die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Und das ist ja, ne, also es sind ja die einen in Rot, die anderen in Grün. Das war komplett durchmixt im Stadion, ne? Und die werden dann auch schon alle extrem emotional und leidenschaftlich. Aber so richtig Ärger gab es da gar nicht, ne? Also so wie man das vielleicht vom Fußballspiel oder sowas
kennt. Ich glaube, das kennt man wirklich nur vom Fußball irgendwie, wo du Fans trennen musst. Das ist beim American Football, da sitzt ja der eine Fan der einen Mannschaft neben der anderen. Und man hat ein Miteinander, das ist eine gemeinsame Party, wie bei vielen. Beim Basketball ist es so, beim Rugby ist es so, es gibt so viele Sportarten, so, ne? Genau, wo es einfach immer man gemeinsam so ein Sportevent genießt und sich nicht auf den Tribünen eins in die Fresse haut. Also das ist, glaube ich,
es war echt ein unfassbares Erlebnis. Ich bin auch total dankbar dafür, dass ich das sozusagen auch in meiner Heimatstadt in Anführungszeichen erleben durfte. Bin irgendwie völlig kaputt, aber muss auch diese ganzen Eindrücke erstmal verarbeiten und mal schauen, wie ich das so sacken lasse. Ich habe auch, weil ich weiß, was für ein großes Sportlerherz in dir schlägt. Ich habe dir auch was Kleines gekauft.
Oh, danke schön, mein Lieber.
Das bringe ich dir mit, genau.
Da bin ich.
Es ist kein hautenger Badeslip, wie du dir immer trägst, mit den Emblemen vom Super Bowl drauf, sondern es ist was anderes, was dir auch passt und steht, glaube ich.
Ich musste so lachen.
Nee, aber das war geil.
Ich musste so lachen, als ich mich mit Kollegen über Rihanna unterhalten habe. Und dann kamen wir auch, sie ist ja jetzt wieder schwanger, das zweite Mal von ihrem Freund, dem Rapper A$AP Rocky. Und da haben wir, das ist so lustig, die Namen, die sich die Jungs da geben, ne? A$AP Rocky, wenn man das so ins Deutsche übersetzt, so schnell wie möglich Rocky. Und da gibt es ja einige, die so lustige. Ich habe auch einen guten Rapper-Namen für dich. Der ist aber leider schon Little Pump. Kleine Pumpe.
Little Pump. Warum Little Pump?
Ja, kleine Pumpe.
Warum Little Pump?
Da kannst du immer drüber nachdenken.
Wegen meiner Puste oder weil ich so ein unfassbarer, weil ich so wenig Gewicht stemmen kann?
Genau, deswegen.
Little Pump. Oder Stevie G, finde ich auch geil. Aber Stevie G klingt so wie Kenny G und das erinnert mich dann immer an so cheesy Saxophon-Soli. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Aber Timmy, jetzt kommen wir mal zu dir. Was hast du geguckt, Kino oder Couch?
Ich bin auf der Couch geblieben, habe das Wochenende viel geguckt jetzt. Also weil ich wusste, dass du höchstwahrscheinlich nicht so viel Zeit haben wirst zum Gucken, habe ich mich ein bisschen mehr angestrengt und habe vieles ausprobiert, nicht alles durchgehalten. Also ich habe was sehr, sehr Gutes gesehen, ich habe was richtig Beschissenes gesehen und ich habe was gesehen, was mich relativ kalt gelassen hat. Vielleicht fange ich damit mal an.
Sag mir nur richtig gut und richtig schlecht. Kalt gelassen ist mir egal.
Na, ich würde schon über das Kalt gelassen, weil es ein spannendes Projekt eigentlich gewesen ist. Das ist Your Place or Mine mit Ashton Kutcher und Reese Witherspoon. Der bei Netflix.
Warum ist jetzt das ein spannendes? Der interessiert mich überhaupt nicht, dieser Film.
Ah, ich bin großer Fan von Romcoms. Ich liebe einfach.
Ich auch. Und ich aber liebe, bist du ein großer Fan von Ashton Kutcher?
Nee, aber ich großer Fan von.
Als Schauspieler.
Er ist wirklich, und dieser Film ist wieder ein Beispiel dafür, was für ein schlechter Schauspieler Ashton Kutcher ist. Es ist wirklich erschreckend. Sagen. Aber ich bin ein großer Fan von Reese Witherspoon. Ich durfte die zweimal in meinem Leben treffen und mich mit ihr unterhalten. Und das ist ein Sonnenschein und eine so bezaubernde, nette Person, die, so wie sie in diesem Film, in den meisten ihrer Filme ist, so ist die auch privat. Und ja, eine tolle, ganz beeindruckende Frau. Deshalb habe ich auch so ein bisschen, und die hat so viele gute, so diese Romcoms, viele gute Sachen gemacht. Also ob davon natürlich Blond über Sweet Home Alabama, was es da alles gab. Deshalb habe ich mich richtig ein bisschen drauf gefreut. So leichte Unterhaltung, Popcorn-Kino. Aber dieser Film ist leider so derartig belanglos und vorhersehbar. Und auch noch nicht mal richtig lustig. Aber das liegt nicht allein an Ashton Kutcher, der wirklich kein guter Schauspieler ist, sondern das ganze Drehbuch ist relativ schlapp.
Ja, ich hab nur ein Interview mit Ashton Kutcher gehört, wo er erzählt hat, dass dieser Film heutzutage nur möglich gewesen wäre, weil man in diesen Zeiten Facebook und sowas kennt. Und das kannte man früher nicht. Und deswegen hätte das sonst nicht funktioniert. Und da war ich schon raus in der Sekunde, weil ich gedacht habe, okay, interessiert mich jetzt relativ wenig. Aber Reese Witherspoon ist ja nicht nur eine gute Schauspielerin, sondern vor allen Dingen auch eine Wahnsinnsproduzentin. Ne?
Ja.
Also die ist ja, sag ich mal, eine der most powerful women in Hollywood, was ich auch toll finde. Und ich mag die gerne. Aber ich habe die auch schon mal getroffen und genau wie du das beschrieben hast, die hat diesen Twang in der Stimme, weißt du, was ich meine? So wie sie so ein bisschen redet, aber die hat einfach eine große Freude an dem Job und an den Sachen, die sie machen darf. Und das ist echt super. Aber deswegen, also ich bin auch ein Fan von Rom-Coms, aber deswegen interessierte mich gerade also dieser Film gar nicht.
Ja, zu ihr nochmal, sie ist halt einfach, sie ist bezaubernd, sie ist wahnsinnig sympathisch und du merkst, wenn du dich mit ihr unterhältst, eine unfassbar smarte Frau und das zeigt sie auch in dem, was sie jobtechnisch macht, also mit ihrer Produktionsfirma. Die hat sie ja verkauft, die Produktionsfirma Hello Sunshine, hat sie für, glaube ich, 1 Milliarde, hat sie die an eine Investment Company verkauft. Ich glaube, der größte Verkauf einer Produktionsfirma, der teuerste Verkauf einer Produktionsfirma bislang, ja. Ja, weil sie aber auch, sie hat es geschafft, diese Firma so hoch zu pushen, weil sie alles richtig macht. Also sie hat das, was viele Hollywood-Studios völlig verpennt haben. Sie hat früh erkannt, dass du als Produktionsfirma dich nicht nur auf Serien und Filme konzentrieren darfst, sondern sie hat ein Entertainment-Komplettpaket aufgebaut.
Geschnürt.
Ja, das fängt an bei Serien, Filme. Sie macht Podcasts, sie hat einen eigenen Buchclub. Und das Geile ist halt, dass sie in all diesen Sachen wirklich selbst aktiv ist. Also in diesem Buchclub, wenn du da Mitglied wirst, dann kannst du auch wirklich mit Reese Witherspoon chatten und dich mit ihr austauschen. Irgendwie was jetzt ja schon gegenüber vielen anderen Buchclubs irgendwie ein großer Unterschied ist. Also die bringt sich in alle ihre Projekte komplett ein. Und das ist ein Punkt irgendwie, was sie macht. Sie fördert halt Frauen in der Branche. Also das fängt damit an, dass sie eigentlich nur Stoffe verfilmt, die von Frauen geschrieben worden sind. Sie lässt die von, wenn es um die Regie geht, gibt sie den Jobs Frauen. Also das ist alles, sie pusht Frauen in der Branche ungemein, hat jetzt sogar mit ihrer Firma eine Initiative gegründet, junge Mädchen von 13 bis 18 Jahren zu fördern, in die Filmbranche reinzugehen. Also ganz früh schon irgendwie darauf zu eichen. Ja, super. Ja, es ist wirklich cool. Weil das muss man ja Hollywood im Allgemeinen vorwerfen, ist immer noch, man mag es kaum glauben, 2022, ein unglaublicher Macho-Männerladen. Und da ist es toll, dass es Frauen wie Reese Witherspoon gibt, die das so vorantreiben. Aber das muss man Ashton Kutcher.
Okay, also ist ein das war jetzt das, was dich kalt gelassen hat.
Ashton Kutcher.
Ja, aber fang doch jetzt mal an mit den Sachen, die dich interessiert haben, die du gut fandst.
Du, wir haben in letzter Zeit ja häufig über den Tatort gemeckert. Und dafür habe ich aus dem Freundesbekanntenkreis irre Kritik bekommen irgendwie. Warum? Wir hätten keine Ahnung, der Tatort sei viel besser geworden. Deshalb habe ich mir am Sonntagabend, während du in Phoenix, Arizona saßt, den Tatort angeguckt. Und ich habe nach 20 Minuten abgebrochen, weil ich es nicht ertragen habe. Diese ist so schlimm gewesen. Ich verstehe es auch nicht. Irgendwie muss mir mal in Ruhe erklären, warum das so düster und so deprimierend sein muss. Irgendwie gefühlt alle Person in diesem Tatort, der war jetzt vom SWR, hieß Unten im Tal. Und es ist irgendwie nur kranke Menschen, nur ist kein sympathischer Charakter dabei. Es ist alles düster, trist, traurig. Also nach 20 Minuten war ich kurz davor, mir das Leben zu nehmen und habe dann abgeschaltet und bin dann... ja, es war wirklich so. Ich verstehe das. Er hat wieder gigantische Einschaltquoten. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was ist los mit euch, Leute? Wer tut sich das freiwillig an? Irgendwie? Ich meine, bei dir ist hier zumindest...
Ich glaube, dass das mittlerweile so... Das ist wie so, keine Ahnung, was ist so ein typisches so Kartoffeln essen zu allem, was man hat. Ich glaube, das ist so eine, scheiß Beispiel. Das ist so eine Routine. Weißt du, was ich meine? Das ist so deutsch, so am Sonntagabend sich den Tatort anzugucken. Wie gesagt, ich bin auch kein Fan davon. Es gab so ein paar Ausbrüche, die ich gut fand, aber ich habe ja auch schon immer gesagt, mich nervt dieses Ganze, alle haben Probleme, alles ist schlimm, alles ist trist und never come back, aber vielleicht brauchen wir das. Vielleicht braucht das die deutsche Seele am Sonntagabend, bevor man dann fröhlich in den Montag startet, nochmal so ein Depri-Tatort.
Ja, ich
kenne mir das auch nicht.
Gerade dieses Deprimierende. Mein Gefühl ist eigentlich momentan eher, dass alle, das Wetter ist schlecht, es regnet ständig, wir haben alle viele Sorgen, viele Probleme wir brauchen eher sowas Positives, was einen so ein bisschen mal nach vorne pusht. Irgendwie. Das ist definitiv nicht der Tatort. Ich weiß jetzt nicht, wie er zu Ende gegangen ist. Eine Kollegin hat mir heute Morgen erzählt, sie hat ein bisschen länger durchgehalten. Sie hat nachher abgeschaltet, weil sie es überhaupt nicht verstanden hat. Was da irgendwie, wer da mit wem und warum das jetzt so war, irgendwie ist sie dann ausgestiegen. Ich habe dann genau das Richtige gemacht für mein Gefühl.
Ausgeschaltet nach 20 Minuten.
Ich habe nach 20 Minuten ausgeschaltet und bin zu den Kollegen von Amazon rübergewechselt. Bei Amazon Prime gibt's jetzt die zweite Staffel von Clarkson's Farm. Hast du das mal gesehen, Clarkson's Farm? Sagt dir das was?
Ja, das sagt mir was, weil ja der, wie heißt er mit Vornamen?
Jeremy Clarkson. Clarkson.
Jeremy Clarkson ist ja eine Ikone. Ich gucke den auch ganz gerne. Ich finde, das ist ein totaler Vollidiot. Also, weil wir haben ja vorhin über Menschen gesprochen, die respektlos durchs Leben gehen. Und er ist ja einer, der extrem respektlos durchs Leben geht. Ne? Also nicht nur den Artikel, den er geschrieben hat, glaube ich, in der Sun oder den Kommentar zu Harry und Meghan, für den er ja gescholten wurde und jetzt auch seinen Job verloren hat, sondern auch hat er auch diesen einen Producer verprügelt und solche Sachen. Und da denke ich immer so, also wer so ist im Arbeitsleben, der hat für mich total verloren. Also den will ich mir auch gar nicht reinpfeifen, weil ich das einfach nicht akzeptieren möchte, dass jemand, der privat oder in seinem normalen Umfeld so ein Despot ist, dann auch noch weiterhin arbeiten kann. Und deswegen, ich habe von Clarksons Farm gehört. Ich habe auch gehört, dass das sehr nett sein soll.
Clarkson ist bekannt dafür, dass er...
Ein Arschloch zu sein.
Er ist halt ein schräger Charakter. Aber davon, von seiner Art, und wie lebt diese Sendung auch vielleicht einmal ganz kurz für alle, die es noch nicht sich angeguckt haben, oder zu Jeremy Clarkson allgemein nochmal. Der ist in England berühmt geworden, weil er eine Sendung moderiert hat, zusammen mit zwei Co-Moderatoren. Top Gear, eine Autosendung, war zeitlang die erfolgreichste TV-Sendung der Welt, wo die Autos testen und mit Autos irgendwelche Abenteuer bestehen. Dann hat ihn die BBC nach diesem Skandal rausgeschmissen, also der, wo er jemanden geschlagen hat. Und er ist dann zu Amazon gewechselt und hat dann für Amazon die Sendung The Grand Tour produziert. Dasselbe Konzept wie Top Gear, auch eine Autosendung. Wie gesagt, jetzt nur bei Amazon. Und er ist nebenbei Besitzer eines großen Bauernhofs, einer großen Landwirtschaftsbetriebes in den Cotswolds in England. Und in der Corona-Phase ist es so gewesen, er hatte dort einen Farmer, der für ihn das Land bestellt hat und sich um alles gekümmert hat. Und der ist zu ihm gekommen, weil der auch schon Mitte 70 wohl war, und hat gesagt, ich höre jetzt auf, ich schaffe das alles körperlich nicht mehr. Du musst dir jemand anders holen, der in Zukunft dein Land bestellt und sich um die Tiere und das alles kümmert. Und da ist Jeremy Clarkson in dem Moment auf die Idee gekommen und gesagt, ich versuche das mal selber zu machen. Ich hole mir ein bisschen Hilfe natürlich, aber ich will in erster Linie irgendwie gucken, ob ich selbst es schaffe, so einen Hof zu bewirtschaften. Und lass das alles von Kameras begleiten. Und das war der Beginn von Clarksons Farm 1, der ersten Staffel, die ich sehr unterhaltsam finde, weil ich, wie gesagt, ich mag diesen britischen Humor. Da sind viele skurrile Charaktere, die dort auftreten. Und das hat ja was ganz Heimeliges, Lustiges. Ich mag sein Humor auch. Und wie gesagt, zweite Staffel setzt genau da an. Da geht es jetzt weiter, wie es mit diesem Hof weitergeht. Mir hat das viel Spaß gemacht.
Na, ich mag seinen Humor auch. Nur ich find's halt so absurd, dass jemand, der in dieser Sendung so sympathisch rüberkommt, dann wirklich halt, wie gesagt, privat einfach die komplette Kehrseite nach außen zeigt, weißt du? Und da, ich meine, das ist ja so ein Problem auch in der Entertainment-Branche, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, ne? Dass es da einfach viele Menschen gibt, die am Set, im Studio absolute Despoten und Despotinnen sind und andere Menschen ganz schlimm behandeln. Und ich hoffe einfach, dass der Boomerang des Lebens den frontal in die Schnauze fliegt irgendwann. Ich finde, eine gute Meinung ist ja völlig legitim, ne? Und ich finde ja auch, Anecken ist ja auch gut, um einfach mal uns alle so ein bisschen aus der Comfortzone rauszuholen. Aber ich finde, man muss da eine Grenze kennen, ne? Und die kennt er einfach nicht. Die kennen manche auch nicht. Das ist dann ja, glaube ich, dieses Superstar-Syndrom, dass Menschen dann einfach in der Sekunde denken, ich kann mir alles erlauben. Und wie gesagt, er ist kein, sag ich mal, normaler Charakter. Aber ich finde, man darf es einfach auch nicht übertreiben. Und man muss sich, finde ich, dann auch der Position, in der man ist, bewusst sein, indem man dann einfach auch weiß, okay, das lesen Tausende, Millionen von Menschen oder sehen das oder hören das. Da muss ich dann vielleicht ein bisschen überlegen. Ich bin aber auch auf deiner Seite, weil es wird einfach zu schnell auch alles auf die Goldwaage gelegt. Aber das zieht sich jetzt ja so ein bisschen durch seine Karriere.
Ja, das stimmt. Ja, wobei, wie gesagt, auch selbst die BBC ihn ja jahrelang unterstützt hat. Der hat halt, in England, das ist wirklich, hat der ja totalen Kultstatus, ne? Du musst, also das alles, was du sagst, es ist, stimmt ja, dass der wirklich ein schwieriger Charakter ist. Und man würde eigentlich denken irgendwie, dass sich viel mehr Leute auch in England oder Großbritannien im Allgemeinen gegen so jemand stellen würden, weil das halt alles auch rausgekommen ist. Aber der ist eine totale Kultfigur. Ich habe gelesen, dass sogar als die BBC ihn gefeuert hat, der BBC-Chef Morddrohungen sogar bekommen hat irgendwie. Und sogar sich der damalige Premierminister Cameron eingeschaltet hat und darum gebeten hat, Jeremy Clarkson wieder zurück ins Amt zu setzen.
Ja, also ich glaube, diese Geschichte, was du gerade gesagt hast mit Morddrohungen, durch die Situation der sozialen Medien ist es ja für viele Internet-Trolle das Einfachste oder Sozialmedientrolle, immer so radikale Kommentare zu schreiben. Ne? Was ja auch völlig absurd ist in dieser Welt, in der wir leben, dass jemand, mit Mord gedroht wird, weil er jemanden entlässt, ja, der etwas Falsches gemacht hat. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also, und das kann man ja runterbrechen auf, keine Ahnung, beim Film wird Henry Cavill nicht mehr Superman spielen. Dann kriegt der Studioboss auch Mord rum, wo ich denke, seid ihr alle nicht ganz dicht, ja, oder was? Was ist denn da los? Also deswegen, also wie gesagt, Jeremy Clarkson ist eine Person, an der man sich reiben kann. Und ich finde es ja auch, also wie gesagt, ich finde den ja, wenn du den vor der Kamera siehst, ich habe ja Top Gear auch 4 geguckt, dann ist das schon besonders, wie er redet und wie die drei auch interagieren. Ich meine, da waren ja alle Superstars, ne? Also auch ein Tom Cruise ist da ja mit dem Auto gefahren. Das ist genau, schon total cool. Und ich bewundere das auch, dass jemand das daraus macht und wenn diese World Tour dann gemacht haben. Aber ich finde es halt schwierig, wenn jemand überhaupt gar nicht reflektiert, was er vor Aktionen macht und wie er dann auch sozusagen auf Leute wirkt. Und ich hätte mir bei ihm einfach manchmal so ein bisschen mehr Einsicht auch gewünscht, ne? Anstatt sozusagen, dass alle anderen für ihn in die Bresche springen. Und wenn du es mehrmals machst, dann zeigt das ja, dass du da einfach, dass dich das überhaupt nicht interessiert.
Ja, wobei, das ist ja, also es gibt ja viele und wir kennen ja auch nun einige Beispiele auch dafür, irgendwie für Leute, die in der Unterhaltungsbranche extrem erfolgreich sind, aber im wahren Umgang dann komplette Arschlöcher sind. Ne? Also, nicht? Und da ist es, ist immer die Frage, ob man irgendwie alles dann nicht mehr, also gibt's ganz viele Sachen, die man nicht mehr gucken darf, ne? Also.
Nein, ja, aber ich meine, die Frage ist ja, dass auch, und da kreide ich ja auch mein eigenes System an, die Frage ist ja, warum werden da keine Konsequenzen draus gezogen? Ne? Also wenn ich Kolleginnen oder Kollegen, und ich kenne da nun auch reichlich Geschichten, genauso wie du auch, die sich dann irgendwelche Menschen vorknöpfen aus dem Team und die das Team wirklich ja im Prinzip das Fundament einer jeden Show ist und sich da jemand rausziehen und die Person dann einfach rund machen aus einem frustrierten Tag oder sowas oder rumschreien oder Ansprüche hegen, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht und ich verstehe auch nicht, warum das System so etwas nicht reinwäscht, dass der Erfolg dann über dem Miteinander in der Hinsicht auch steht. Weißt du, dass sozusagen dann legitimiert wird, ja, aber er hat ja nun Erfolg und er macht das großartig. Das verstehe ich nicht. Und klar, gibt es genügend Geschichten und vielleicht stimmen auch nicht alle und man musste dann einfach auch mal gucken, was darf man da noch gucken und was nicht. Das ist ja genauso wie diese Geschichte mit Michael Jackson. Darf man noch Michael Jackson Songs hören? Es wird ja ständig darüber diskutiert. Genauso ist ja auch Tom Cruise eine kontroverse Person in der Hinsicht.
Wollte ich gerade sagen.
Trennst du Werk vom Autor oder von der Autorin? Das ist eine schwierige. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde es schon cooler, wenn dieses System da einfach auch klarer funktioniert und in Zukunft einfach auch darauf achtet. Ne? Das ist ja, MeToo ist ja daraus auch entstanden, aus dieser Art und Weise, wie vor allen Dingen Frauen in dieser Branche behandelt wurden. Aber das ist ein Riesenthema, ne? Also da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ja, ich wollte dieses Thema auch gar nicht in dem Bezug aufmachen, sondern ich wollte nur sagen, dass ich Jeremy Clarkson als Person einfach sehr, sehr schwierig finde.
Gut. Akzeptiert? Nein, wie gesagt, ich sehe deinen Punkt da auch, aber es gibt gerade im Bereich der, ich weiß mal, also er ist ja nicht Comedy, aber wenn ich mir viele Comedians auch angucke, da gibt's schon viele schwierige Charaktere, die Sachen teilweise sagen, Witze auch machen irgendwie, die sehr grenzwertig sind, also die ich mir aber trotzdem...
Das ist aber, finde ich, schon wieder was anderes, ehrlich gesagt.
Naja, aber zum Beispiel bei Jeremy Clarkson und all den Sachen, die er macht, jetzt abgesehen davon, wirklich von jemand zu schlagen, das lassen wir jetzt mal, das ist ein No-Go, geht überhaupt nicht. Aber viele seiner Sprüche und Sachen, Provokationen, die er rauslässt, sind ja ganz gezielt eingesetzt. Das ist Sarkasmus, gehört so, ist ein Stilmittel all seiner Shows und seiner Form, sowas zu machen irgendwie. Und dementsprechend...
Genau, aber das sprichst du ja genau das, was du gerade... Aber dann widersprichst du dir ja selber, weil Comedian ist ja genau das.
Ja.
Also das ist ja auch die große Argumentation und die große Diskussion. Du kannst ja, das sagen ja alle, weltweit sagt das jeder weibliche, männliche, diverse Comedian, dass Comedy ja im Prinzip auch keine Grenzen kennt, aber dass man trotzdem wissen muss, was man da genau macht. Ne? Also es gibt, glaube ich, bestimmte No-Gos, aber es gibt eben auch. Auf der anderen Seite darf Comedy ja meiner Ansicht nach, also wir müssen halt aufpassen, wo wir da sozusagen die Grenze ziehen, um nicht ein Tool, wie du es ja eben auch beschrieben hast, an Sarkasmus und an Kritik und an, sag ich mal, so uns unsere eigene Art und Weise vor Augen zu halten, und das durch den Kakao ziehen, um uns einfach da auch ein bisschen wach zu rütteln. Und Jeremy Clarkson ist ja in dem Fall kein Comedian.
Nein.
Das, was er vor der Kamera gemacht hat, ist ja provokant und auch total richtig ab und zu. Er hat nur auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Kommen wir zu Ricky Gervais. Finde ich einen der größten Comedians überhaupt. Der kennt gar keine Tabus. Und der sagt, es gibt so ganz viele YouTube-Clips, wo er mit Leuten diskutiert, die gesagt haben, ich fühle mich durch das, was du sagst, verletzt.
Genau.
Und dann sagt er ja, das ist ja dein Problem. Das ist dein Problem und nicht meins.
Ja, aber darf man denn Ricky Gervais noch mögen? Weil ihm eigentlich die Gefühle anderer ja dann in dem Moment für Witze egal sind? Ich finde ja. Also, ne?
Ja, total.
Weil
ja,
das,
klar.
Ja, aber es ist ein schmaler Grad, beziehungsweise da geht dann auch ganz schnell die Vogue-Bubble auf, irgendwie, wo es denn wieder so, nee, das darfst du nicht und das darfst du nichts mehr angucken. Und da frage ich mich dann irgendwann, ui, dann darf ich ja bald gar nichts mehr gucken. Dann darf ich eigentlich auch mir nicht Avatar oder irgendwas von James Cameron angucken, weil der am Set auch ein Despot ist. Auch jemand, der Leute fertig gemacht hat und so weiter. Mittlerweile offenbar wieder besser geworden ist oder sich da geläutert ist. Aber im Kern das auch war.
Ja, es ist immer eine persönliche Entscheidung, absolut. Und du hast absolut recht. Das ist ein riesen Diskussionspunkt. Das ist auch total schwierig, da irgendwie zu sagen, das funktioniert so, das darf man nicht. Das ist ein totales Problem. Aber ich glaube, dass Comedy noch ein ganz eigenes Monster ist, ne? Also, ne?
Definitiv.
Und du hast natürlich in der Argumentation auch recht. Jeremy Clarkson ist eine Provokation und tweakt das manchmal zu sehr. Die Geschichten einfach, die neben dem Set, neben dem, was er am Set macht, sind einfach, finde ich, zu viele und finde ich nicht gut. Und deswegen habe ich irgendwann für mich entschieden, ich will mir das nicht angucken. Aber ich kann deine Argumentation auch verstehen. Du findest ihn, also, dass du ihn gut findest. Und dann kann man das immer weiter drehen. Aber ich glaube, wir reden ja am Ende beide über das Gleiche, ne?
Ja.
Es ist nur echt, du hast ja auch recht, es ist einfach schwierig. Wo fängt man an, wo hört man auf? Ich glaube aber, das ist auch dieses klassische, das ist auch so ein bisschen das Problem in dieser Branche, dass manchmal so radikalen Schnitt gemacht wird mit Argumenten, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann, ne? Und manchmal überhaupt nichts passiert, obwohl man denkt so, ja, aber jetzt ist doch der Präzedenzfall aufgetreten für das, was ihr die ganze Zeit verargumentiert und da passiert nichts. Das ist echt, ich meine, können wir ja nochmal, bevor wir jetzt uns weiter verlieren in diesem Wust an Sachen. Aber ich habe auch was geguckt, weil ich habe ja Langstreckenflug hinter mir und da hole ich nochmal so ein paar Sachen auf und gucke mir nochmal ein paar Sachen auch an. Also ich habe geguckt The Woman King mit Viola Davis.
Mhm.
Ich habe geguckt Nope mit Daniel Kaluuya und Kiki Palmer und ich habe geguckt Beast mit Idris Elba. Woman King, habe ich schon mal gesagt, ist, finde ich, ein echt spannender Film. Ich, es geht um die Armee oder die um Soldatinnen im 19. Jahrhundert in Afrika angeführt. Also es sind nur weibliche Soldaten von Viola Davis, die sich gegen ein anderes Volk in Afrika wehren, weil die sozusagen roden und die Frauen und Männer gefangen nehmen und dann als Sklaven verkaufen an die Europäer. Ich finde es echt beeindruckend. Ich finde Viola Davis auch wirklich richtig gut.
Ist sie auch.
Nope, fand ich sehr spannend. Da geht es ja im Prinzip um Außerirdische mit Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya, muss ich sagen, den finde ich leider doof. Ich habe den erst mehrmals bei den Oscars gesehen auf dem roten Teppich. Ich fand den einfach toller Schauspieler, hat auch einen Oscar gekriegt, aber der hat sich so daneben benommen. Ich fand es einfach, keine Ahnung, ob es Unsicherheit war oder Arroganz, aber ich fand es einfach richtig doof. Aber in dem Film finde ich ihn gut. Ich finde ihn auch, ich finde auch die Art und Weise, wie da gedacht wird und wie gemacht wird, auch gut. Ich würde jetzt nicht total durchdrehen. Dann habe ich mir Beast angeguckt, weil wir ja auch über Idris Elba gesprochen haben als potenziellen James Bond und er jetzt ja auch mit Luther ins Kino kommt. Und den fand ich ganz gut. Ich finde ihn aber vor allen Dingen gut. Es geht um, er ist Witwer und fährt mit seinen beiden Töchtern nach Südafrika. Ich glaube nach Südafrika, weil die da eine Zeit lang gelebt haben und, oder nee, oder, auf, ach scheiße, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, sie fahren nach Afrika und weil die da auch eine Zeit lang gelebt haben, treffen ihren alten Freund Charlton Copley und fahren in die, fahren sozusagen, um sich wilde Tiere anzugucken, auf Safari, also aber da, wo keine Touristen sind, weil Charlton Copley kennt da irgendwie bessere Routen. Und da haben Wilderer eine ganze Löwenfamilie irgendwie getötet. Und einer der Löwen ist jetzt, wie sie so schön sagen, Rogue. Also dreht durch und verfolgt dann halt Idris Elba und seine Töchter und Charlton Copley. Und ich fand das ehrlich gesagt sehr spannend. Ich finde vor allem Idris Elba das sehr gut gemacht, weil der ja, sag ich mal, die Statur und die Physik hat, so ein Superheld zu sein, aber er ist Arzt und er ist halt, er spielt das halt wirklich gut, aber vor allen Dingen, weil er seine Töchter schützen will, aber er kann halt nicht alles, ne? Er schießt halt daneben und hat auch Angst und so, und das macht er richtig gut. Das Ende ist ein bisschen absurd, aber ansonsten, ja, das waren so meine Filme.
Und Nope.
Hast du die gesehen?
Nee, ich habe Beast gesehen. Ich habe auch den Viola Elf, ja.
The Woman King?
The Woman King, dankeschön. Den habe ich gesehen, fand ich auch ähnlich wie du beeindruckend. Nope habe ich noch nicht gesehen. Der ist bei mir auf der Liste drauf, mir nochmal anzugucken zu wollen, unbedingt.
Guck dir den mal an. Also, weil das ist wirklich so ein Mix aus Sci-Fi und ein bisschen Horror. Also ich finde es wirklich gut gemacht. Also er kreiert da ganz, 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 ganz tolle Situationen, die wirklich auch bedrückend sind. Einige Sachen kann man ein bisschen in Frage stellen, weil die so ein bisschen absurd sind. Aber ich fand das wirklich gut. Wie fandst du denn Beast?
Ich fand die gut, weil ich bin einfach ein irre großer Idris Elba-Fan. Gefühlt bis auf ein, also eigentlich finde ich alle Filme von ihm, alle Sachen, die er macht, gut. Ich freue mich jetzt auch so sehr darauf, dass jetzt, glaube ich, im März startet ja Luther bei Netflix, der Luther-Film. Da bin ich ganz, ganz heiß drauf, mir das Ding anzugucken. Es gibt nur ein Ding, das er mal gemacht hat, das war wo ein DJ auf Ibiza spielt. Das hat er auch für Netflix. Der war nicht so richtig doll, obwohl er ja privat auch als DJ unterwegs ist und wie auch sehr erfolgreich sogar als DJ unterwegs ist. Da fand ich, das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Aber ansonsten.
Aber das klingt so, was als DJ. Entschuldige, DJ auf Ibiza klingt für mich genauso wie Adam Sandler damals bei diesem Film gesagt hat, den er mit Kevin James und seinen ganzen Jungs da aus der Comedy-Szene,
Kindsköpfe,
hat er auch gesagt, es gibt doch nichts Geileres, als dass ich Geld dafür bekomme, 3 Monate mit meinen besten Kumpels einen Film zu drehen, der irgendwie nicht so richtig Sinn und Verstand hat, aber dann abzuhängen. Und dieser DJ-Film von Idris Elba klingt für mich genauso.
Ja, wobei
man klar, ich würde auch einen DJ-Film auf Ibiza drehen.
Wobei man aber sagen muss, das Kindsköpfe hat wirklich großartige Momente. Ja, der hat wirklich, finde ich, sehr, sehr gute Gags drin. Und der DJ-Film von Idris Elba, Turn Up Charlie hieß der. Der ist.
Sie liebt den DJ.
War das der Zusatztitel? Sie liebt den DJ.
Nee, keine Ahnung, ist das nicht ein Michael-Wendler-Film?
Nee, aber wo du gerade Michael Wendler
sprichst, mein Song, Lieber. Ich.
Das ist ein Michael Wendler-Song, Sie liebt den DJ. Ich glaube, das war sein größter Hit von Michael Wendler. Aber
sein größter Hit ist doch jetzt die Geburt seines Kindes auf OnlyFans.
Wann starten wir beide den OnlyFans-Kanal, mein Lieber?
Ey, bitte nicht. Never ever in the whole world. Dann müssen wir uns ja ausziehen. Das machen wir im Sommer Beachbodies zu zeigen.
Dieser Podcast ist, glaube ich, nicht eigentlich der richtige Ort, um über Michael Wendler und seine Frau Laura Müller zu sprechen. Aber wir müssen es ganz kurz, weil es mich diese Woche so umgehauen hat.
Was
die
denn?
Zahlen, die ich da gehört habe. Ich habe mich immer gefragt, der Wendler, der hat ja hier in Deutschland irre viele Schulden irgendwie und ist deshalb nach Amerika abgedüst und so weiter. Dann ist er ja durchgedreht, hat da irgendwelche Schwurbeltheorien von sich gegeben und seitdem hat er ja bei RTL, haben sie ihn rausgeschmissen, hat er keinen richtigen Job mehr. Ich glaube, er kann auch keine Platten mehr rausbringen oder weiß nicht, ob die jemand überhaupt noch kauft. Und ich habe mich immer gefragt, wovon lebt denn der jetzt? Wovon lebt denn der? So, jetzt habe ich es rausgefunden. Von seiner Frau. Ja. Die hat nämlich einen OnlyFans-Kanal. Ja. Mhm. So, und jetzt wird es wirklich spannend. Die hat 11.500 Abonnenten hat die auf ihrem OnlyFans-Kanal. Mhm. Diese 11.500 Leute zahlen monatlich 35 Euro.
Wow.
Jetzt rechne mal hoch. Meine Mathe
ist
meine
mehr Mathe als 5.000 Euro.
Das ist mehr als ich verdiene auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen irgendwie. Und dafür würde ich mich auch nackig machen. Also ich weiß nicht, was die genau. Ich habe leider keinen OnlyFans-Account. Aber ich habe schon gehört, da muss man schon richtig, mir wurde gesagt, bei OnlyFans muss man richtig performen. Da langt es nicht irgendwie mal die Bluse nur zu heben. Irgendwie, da muss schon mehr passieren. Aber für die Kohle, hier, Frauke und Tyrone, der für alle Zuhörer, unsere Leute im Studio hier, die dafür sorgen, dass alles am Ende gut, die sammeln gut klingt, die sammeln schon für mich, damit ich meinen OnlyFans-Account starten kann dann.
Ja, wollen wir das machen?
Warum nicht? Ey, das ist so viel Geld.
Nee, mach, du kannst ja mal anfangen damit.
Und, das habe ich auch gelernt, ich bin im OnlyFans-Game nicht so richtig bewandert gewesen und auch immer noch nicht, aber ich lerne ja gern dazu. Mir wurde diese Woche erklärt, dass Laura Müller ist bei OnlyFans, ist die ein ganz kleines Licht. Also von Follower-Zahlen her mit 11.500, das ist wohl offenbar nicht so viel. Da gibt's andere, die Hunderttausende und noch mehr Follower haben und die auch diese Abos aufrufen. Ich meine, es ist unglaublich, was da an Geld umgesetzt wird.
Ja, aber also...
Das nur so by the way.
Ja, also ich freue mich. Ich kann ja nur unseren Hörerinnen und Hörern sagen, freut euch auf den OnlyFans-Kanal von Tim Affeld. viel Spaß damit, Tim, bei diesem zweiten Standbein deiner Karriere. Das wird bestimmt toll. Und wenn du das machst... Dann würde ich mir überlegen, ob ich mir das Abo kaufe. Für was würdest du dann ansetzen monatlich? Kannst du das selber bestimmen oder wird das dir sozusagen gegeben?
Ich glaube, das kann man selber.
Je nach Qualität des Inhalts.
Das kann man selber bestimmen. Ich würde es aber, glaube ich, relativ hoch. Ich würde schon relativ hoch ansetzen.
Du würdest günstig machen. Würdest du so wie 2 Kilo Hack im Discounter, würdest du dich auch präsentieren? Das wäre ja so. Du bist ja so ein bisschen wie Hack dann. Aber ein leckeres Hack.
Kleine Pumpe hier.
Nein, also wenn du bei OnlyFans bist, wie häufig würdest du denn dann so Inhalte posten?
Ja, das weiß ich. Ich bin da nicht so...
Oder würdest du so eine Live-Cam machen? Gibt es das Live-Cams bei OnlyFans?
Ich weiß es nicht, Steven. Ich weiß es. Ich habe nur, wie gesagt, über diese Laura Müller-Geschichte irgendwie, die hat mich völlig aus dem...
Dann lass uns doch mal Anteil haben an dem, wie das funktioniert. Und du kannst das ja mal ein bisschen recherchieren. Kannst ja auch mal so einen dirty, coolen Namen geben. Also ich heiße jetzt da Little Pump, hast du ja gesagt.
Genau.
Du kannst ja,
das ist dein Rappername, Little Pump.
Kleine The Big Pumpe. Pump kannst du dich dann, keine Ahnung, nennen. Und dann helfe ich dir auch. Dann promote ich ein bisschen. Mache ein bisschen Werbung für OnlyFans.
Ich denke,
ich freue mich sehr, dass Laura und der Michi nicht am Hungertuch nagen müssen in Amerika. Das ist jetzt wirklich ironisch und sarkastisch gemeint. Die sollen da mal ihren Quatsch machen. Und vor allen Dingen, also ich habe das ja nur am Rande mitgekriegt, wenn jetzt ihre Geburt bei OnlyFans übertragen oder was wollen
ja,
die damit
genau,
machen?
Ja, genau, das habe ich auch gehört. Also alle neuen Baby News, das Geschlecht und so weiter, kann man alles bei. Aber jetzt machen wir ja Werbung für die schon irgendwie hier, oder? Also schaltet lieber den Tim ab.
Nee, ich glaube nicht, dass jetzt jemand aufgrund unseres Gesprächs auf einmal dann sagt so, ey, ich abonniere jetzt den Kanal. Aber du hast auch recht, wir wollen darüber nicht mehr sprechen.
Nein.
Ich will jetzt erstmal dir nochmal kurz sagen, wie dieses Super Bowl-Spiel ausgegangen ist.
Nee, das willst du gar nicht. Ich freue mich nämlich jetzt. Nein, du hältst jetzt die Klappe. Ich freue mich sehr auf das Spiel und habe eine kleine Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weil da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, können wir vielleicht nächstes Mal drüber sprechen. Es gibt ja rund um das Thema Football gibt es ja wirklich ganz hervorragende Filme. Und auch Serien. Es gibt auch eine Serie, die wirklich sehr, sehr cool in dem Bereich ist. Vielleicht dazu nächste Woche. Schreibt uns doch mal, welches euer Lieblingsfilm ist zum Thema Football.
Genau, dann schnacken wir das nächste Mal drüber. Also wir können ja schon mal so ein bisschen was, The Blind Side gibt's ja unter anderem, Ballers als Serie.
Ballers mit Dwayne The Rock Johnson.
Any Given Sunday.
Draft Day, ja, also mit Kevin Costner. Jerry Maguire mit Tom Cruise. Gibt wirklich sehr, sehr coole Filme da.
Ja, sehr cool. Aber da plaudern wir beim nächsten Mal drüber. Das ist doch schön. Ganz kurz, dein Lieblings-Football-Film?
Draft Day mit Kevin Costner.
Oh, okay. Bei mir Jerry Maguire. Aber das analysieren wir nächstes Mal. Also, es war mir eine Freude, auch auf die Distanz mit dir zu sprechen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich dich wieder in die Arme schließen kann, Tim, für unsere nächste Episode von Kino oder Couch. Und dann präsentiere ich dir auch dein Geschenk. Ich hoffe, du wirst es immer tragen.
Ich werde das denn auf meinem OnlyFans-Kanal, werde ich das dann zeigen, was du mir geschenkt hast.
So. Ja, du kannst ja jetzt ein bisschen Werbung für deinen OnlyFans-Kanal machen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Flughafen. Alles Liebe, ihr da draußen.
Mein Lieber.
No? Bis dann.
Tschö.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.